Hallo und herzlich willkommen zum Kilea Podcast, deiner Begleiterin für die Zeit während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Ich bin Michaela und heute deine Gastgeberin. Ich bin Sportwissenschaftlerin, seit vielen Jahren Prä- und Postnatal-Yoga-Lehrerin und Entspannungspädagogin sowie ein fester Teil des Kilea-Teams. Unsere Leidenschaft ist, ein ganzheitliches Wohlbefinden während der Schwangerschaft und im Elternsein zu ermöglichen. Mit unserer Expertise und langjährigen Erfahrung verfolgen wir einen holistischen Ansatz, der nicht nur den Körper, sondern auch den Geist in den Fokus rückt. Freut euch auf wertvolle Einblicke, Tipps und inspirierende Geschichten unserer ExpertInnen zu vielen verschiedenen Themen. Egal, ob ihr euch auf die Geburt vorbereitet, bereits Eltern seid oder einfach nach einem Moment der Entspannung sucht, dieser Podcast ist für euch. Und jetzt viel Spaß beim Zuhören. Willkommen zurück zum Kilea Podcast, eurer Quelle für alles rund um Schwangerschaft, Geburt und das Leben als Mama. Ich bin Michaela, eure Gastgeberin und Teil des Kilea Teams. Heute haben wir eine ganz besondere Episode für euch in Zusammenarbeit mit der Restifem, die ein innovatives Produkt für Frauen mit Beckenbodenproblemen herausgebracht haben. Darüber aber später mehr. Wir haben die Ehre, Dr. Med. Katrin Beilecke, Urogynäkologin und Oberärztin sowie selbst Mama mit einer 7-köpfigen Patchwork-Familie als unsere Expertin begrüßen zu dürfen. In dieser aufschlussreichen Episode werden wir gemeinsam mit Katrin in die faszinierende Welt des Bindegewebes eintauchen und herausfinden, wie wir es gezielt unterstützen können. Was genau bezeichnet man als Bindegewebe? Und welche Funktion hat es im Körper im Allgemeinen? Besonders interessant ist natürlich das Bindegewebe des Beckenbodens. Was ist daran so einzigartig? Wie verändert sich das Bindegewebe des Beckenbodens während der Schwangerschaft und nach der Geburt? Und noch wichtiger, was können wir tun, um es zu unterstützen? Wir werden auch darüber sprechen, wie Übungen speziell für das Bindegewebe des Beckenbodens aussehen und wie die Ernährung dazu beitragen kann, ein gesundes Bindegewebe zu fördern. Doch was ist, wenn Probleme auftreten wie Inkontinenz oder eine Senkung? Katrin wird uns zeigen, wo wir Hilfe bekommen können und welche Behandlungsmöglichkeiten es speziell für das Bindegewebe gibt. Und natürlich werden wir auch über das innovative Restifem-Pessar sprechen. Wie wirkt es und wer kann davon profitieren? Kann es von jeder Frau genutzt werden und wie lange sollte man es verwenden? Und das ist noch nicht alles. Am Ende der Episode wird Katrin uns noch weitere wertvolle Tipps für ein starkes Bindegewebe geben. Viel Spaß bei unserer heutigen Episode. Hallo und herzlich willkommen zum Kilea Podcast. Mein Name ist Michaela und wir haben heute die wunderbare Katrin Beilecke zu Gast. Katrin ist Oberärztin für Urogynäkologie in einem großen Berliner Krankenhaus und wir haben sie heute eingeladen, weil es nämlich um das Thema Bindegewebe des Beckenbodens geht. Ein ganz spannendes Thema und ich finde, es ist ein ganz tolles Thema. Ich bin total begeistert, dass wir dieses Thema dann wirklich auch mal als Podcast haben, weil die Faszien sind ja vor ein paar Jahren wirklich auch ganz groß in Mode gekommen, sag ich mal. Es gibt sie natürlich schon immer, aber das Thema Faszien ist dann wirklich vor ein paar Jahren aufgeploppt und keiner spricht so wirklich über das Bindegewebe des Beckenbodens jetzt speziell. Wir haben ja auch viele Podcasts über Beckenboden und Inkontinenz, wie trainiere ich den Beckenboden und so weiter. Was ist eben während der Schwangerschaft, nach der Schwangerschaft wichtig? Aber jetzt so wirklich mal mit dem Fokus auf das Bindegewebe, das haben wir wirklich selten. Oder bisher noch gar nicht im Angebot. Das heißt, heute wollen wir wirklich mal drüber sprechen, wie kann ich meinem Beckenboden was Gutes tun, eben mit Fokus auf das Bindegewebe. Und ja, da haben wir eben Katrin gefragt, ob sie mit uns schnattern möchte, reden möchte auf unserer Couch und freuen uns sehr, dass du heute da bist. Hallo, liebe Katrin.
Ja, vielen Dank für die Einladung und ich freue mich auch sehr, dass wir das Thema zusammen angehen. Ich bin Frauenärztin, ich bin seit 15 Jahren hochspezialisiert, kümmere mich im Grunde ja nur um Diagnostik und Therapie von Beckenbodenfunktionsstörungen. Und nebenher betreuen wir auch in der Abteilung Forschungsprojekte zu diesem Thema, bilden Frauenärztinnen und Geburtshelferinnen aus in Versorgung von Geburtsverletzungen und Behandlung von Beckenbodenfunktionsstörungen. Und es gibt auch viele Leitlinien oder einige Leitlinien zu Beckenbodenfunktionsstörungen. Auch da habe ich bei einigen mitgearbeitet. Das ist so mein Hintergrund.
Das heißt, wir haben die Expertise hier auf der Couch. Muss man wirklich sagen, ja, die Fachfrau schlechthin. Super, du bist ja auch am Deutschen Beckenbodenzentrum sehr aktiv. Ja, viele HörerInnen von uns kennen wahrscheinlich Sonja oder eben auch aus der App kennen wir ja Sonja Söder schon recht viel. Die ist ja unsere Fachfrau, wenn es eben um das Thema Beckenboden ja auch geht. Und ihr kennt euch ja auch persönlich, glaube ich. Ja, ihr arbeitet
Wir kennen uns persönlich, wir arbeiten eng zusammen und betreuen gegenseitig PatientInnen. Ja,
genau. Super. Dann lass uns doch gleich mal einsteigen in das Thema. Was ist denn Bindegewebe überhaupt? Welche Funktion hat das im Körper? Und wir denken wahrscheinlich bei Bindegewebe direkt an das böse Wort mit C, Zellulite. Das ist immer der Klassiker, aber Bindegewebe hat ja noch viel, viel mehr Funktionen. Erzähl uns doch gerne mal, was es genau ist und was es denn so für Funktionen hat.
Also das Bindegewebe ist im Grunde überall. Es umhüllt alle Organe, alle Muskeln, im Grunde jede Zelle. Und es gab 2015 in der Geo mal so ein ganz schönes Titelbild. Da wurden im Grunde aus dem Körper alle Zellen, alle Muskeln, alle Organe rausgenommen. Und der menschliche Körper war als solches noch zu erkennen, weil eben das Bindegewebe alles umhüllt. Es gibt so ganz unterschiedliche Arten von Bindegewebe. Es gibt sehr festes Bindegewebe. Im Grunde sind Knochen und Knorpel auch Bindegewebe. Das, was uns am Beckenboden so interessiert, das ist, sind die Faszienstrukturen, die die Muskel umhüllen, die dafür sorgen, dass der Muskel irgendwo ansetzen kann. Das kennt man so aus Bildern, diese Sehnen, das ist dieses feste Bindegewebe. Das sorgt dafür, dass die Muskeln sich bewegen können. Die müssen sich ja zusammenziehen, die müssen sich wieder entspannen und die müssen gegeneinander gleiten können. Das macht Bindegewebe möglich. Und es gibt aber auch so lockeres Bindegewebe. Das ist wie so eine Kittsubstanz, die Hohlräume auspolstert. Am Beckenboden zum Beispiel ist es ganz viel vertreten um die Scheide drumherum, weil die ja sich sehr ausdehnen muss zu Geburten und wieder zusammenziehen muss. Also da ist so lockeres Bindegewebe, was als Art Kittsubstanz arbeitet.
Ah ja, das ist ja interessant. Und woraus besteht dieses Bindegewebe jetzt ganz grob mal gefasst?
Also das Wichtigste am Bindegewebe sind die Fasern. Da gibt es elastische Fasern und kontraktile Fasern und die machen im Grunde das Bindegewebe aus. Die sind natürlich in einer Grundsubstanz enthalten und es gibt auch Zellen, die dann die Proteine dafür produzieren. Aber das, was uns interessiert, sind die Fasern und die Fasern vernetzen sich. In dem festen Bindegewebe ist das eben eine sehr gut organisierte Struktur. In dem lockeren Bindegewebe ist dieses Netz größer, lockerer.
Okay, das heißt, wir haben jetzt speziell im Beckenboden eher elastischeres Bindegewebe, sagst du?
Na, das kann man so nicht sagen. Es sind auch beide Formen vertreten. Mhm. Also wir kennen alle, ihr kennt alle und auch zum Beispiel wahrscheinlich aus Sonjas Beiträgen den großen Beckenbodenmuskel, der sich zwischen Schambein, Kreuzbein und Sitzbein aufspannt. Aber der Beckenboden ist eben nicht nur Muskulatur, sondern ist eben auch ganz viel Bindegewebe. Es ist dieses festere Bindegewebe, was diesen Muskel auch umhüllt. Und dann gibt es eben dazwischen lockeres Bindegewebe. Zum Beispiel, wenn man die vordere Scheidenwand betrachtet, die trägt ja die Blase und die Harnröhre und hat eine Verbindung zur vorderen Bauchwand. Und dazwischen ist so ganz, ganz lockeres Bindegewebe. Und der große Beckenbodenmuskel, der Levatormuskel, der hat ja Öffnungen für die Harnröhre, für die Scheide, für den Enddarm. Und die selbst sind wieder in dem Bindegewebe untereinander verbunden und das Bindegewebe umhüllt sie. Das sind ja alles Organe, die so ganz dynamische Aufgaben haben. Der Darm muss sich füllen, wieder entleeren. Die Scheide, schon, haben wir schon gesagt, zur Geburt muss sie sich sehr weit dehnen. Sie muss für Geschlechtsverkehr, Aufnahme bereit sein und auch da unterschiedliche Weiten zulassen. Und die Harnröhre muss sich ja auch öffnen können, wenn wir die Blase entleeren wollen. Und da ist das Bindegewebe wahnsinnig wichtig.
Okay, super. Also im Prinzip ist das Bindegewebe ja schon ein sehr wichtiger, großer Bestandteil unseres Körpers. Also ohne das ging es eigentlich gar nicht. Weder Bewegung noch Stabilität noch irgendwas. Was ist denn jetzt besonders im Hinblick auf Schwangerschaft und Geburt so wichtig? Klar, du hast gesagt, gerade bei der Geburt muss halt natürlich dann eben das Bindegewebe sehr elastisch sein. Aber während der Schwangerschaft, was ist da die Hauptaufgabe? Vermutlich die Stabilität?
Die Aufgabe bleibt ja immer die gleiche, aber in der Schwangerschaft ist das Besondere, dass sich das Bindegewebe verändert. Also schon in der Schwangerschaft bereitet sich das Bindegewebe ja auf die Geburt vor. Das heißt, dieses lockere Bindegewebe wird lockerer, aber auch die vermeintlich festen Bänder werden lockerer. Also es wird geschaut oder der Körper schaut, dass er so jeden Millimeter noch dazu gewinnt, um dann dieses Vielfache, um was sich die Scheide dehnen muss, auch zulassen zu können.
Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just $15 a month? Sold!
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Das andere ist, das Bindegewebe, der Beckenboden, ist in der Schwangerschaft natürlich schon belastet. Es ist ja viel mehr Gewicht, was auf ihn einwirkt. Er muss viel mehr halten und muss da eben gegenhalten. Also das ist schon auch eine Belastung in der Schwangerschaft. Und in der Geburt, ja, passieren verschiedene Sachen. Im Grunde kann man davon ausgehen, dass es immer Verletzungen im Bindegewebe gibt, die man auch nicht sieht. Es gibt die größeren Verletzungen, die Dammrisse, Scheidenrisse oder auch, dass die Schamlippen mal reißen. Da bildeten sich Narben, auch das ist Bindegewebe. Aber es gibt eben auch, also wenn man diese vernetzte Struktur hat, wie so ein Gitter ist und eigentlich gut vernetzt ist und gut hält und diese Elastizität zulässt, dann wird durch diese Überdehnung, ändert sich diese Struktur und das Bindegewebe ist dann eben nicht mehr so elastisch, bleibt manchmal in der Überdehnung. Und genau, das ist das, was in der Geburt halt passiert, was mit bloßem Auge natürlich nicht sichtbar ist, aber sich dann eben in den Problemen unter Umständen bemerkbar macht.
Ah ja, okay, das ist ja auch ein wichtiges Thema. Gehen wir nachher mal ein bisschen mehr drauf ein. Wie kann ich denn jetzt gerade besonders das Bindegewebe unterstützen, während der Schwangerschaft vor allem oder halt dann eben auch nach der Geburt? Ist es jetzt anders als die klassischen Beckenbodenübungen? Wie kann ich da jetzt optimal Support geben, wenn ich jetzt schwanger bin oder halt eben frisch gebackene Mama?
Also Beckenbodenmuskel und Beckenbodenbindegewebe sind ja so eine zusammenarbeitende Einheit. Vielleicht kommen wir da einfach mal auf die Risikofaktoren für Beckenbodenfunktionsstörungen, die durch Schwangerschaft und Geburt entstehen. Das kennt man ganz gut und es gibt eigentlich drei große Dinge. Das eine ist das Gewicht. Ein Normalgewicht ist gut für das Bindegewebe. Also zu viel an Gewicht macht zu viel Belastung, aber man muss tatsächlich auch sagen, dass ein zu wenig an Gewicht nicht nur gut ist. Das Bindegewebe, was eben für Gleiten sorgt, braucht auch ein paar Fettzellen. Und wenn die eben gar nicht da sind, dann ist das fürs Bindegewebe auch gar nicht so gut. Das Alter zum Kinderbekommen, da weiß man tatsächlich, dass die Risiken mit dem Alter steigen. Und da ist unterschiedlich angegeben das Alter von 30 oder 35 Jahren, so eine magische Grenze, wo man sagt, besser wäre es, die Kinder vorher zu bekommen. Das ist natürlich keine einfache Frage und das ist vielleicht auch eher ein gesellschaftliches Problem, wo man gucken muss, wie sind die Bedingungen, können Frauen so früher Kinder bekommen vom Alter her, als sie das bisher tun. Es ist ja so, dass sich das Alter eher so ein bisschen nach hinten verschiebt, wobei in meiner persönlichen Wahrnehmung ist es unterschiedlich. Aber Frauen kriegen eben Jungkinder und kriegen auch älter Kinder. Aber vielleicht kann man das eben beachten, wenn man zum Beispiel über den Geburtsmodus nachdenkt. Und das Dritte, was man weiß, ist die Obstipation. Also wenn man mit dem Stuhlgang Schwierigkeiten hat, wenn man Verstopfung hat, das ist eben auch etwas, wo viel Druck ausgeübt wird. Und das ist was, was man ja sehr gut beeinflussen kann, meistens. Da muss man nur in der Schwangerschaft drauf aufpassen. Wenn man am Ende der Schwangerschaft ist, kann man natürlich mit abführenden Maßnahmen nicht so sorglos umgehen, weil es unter Umständen eben auch Wehen erzeugt. Das sind die Dinge, die man so in der Schwangerschaft durchführen kann. Man weiß, dass Beckenbodentraining gut ist gegen die Inkontinenz. Die Senkung ist eher so ein bindegewebiges Problem. Das wird man damit nicht ganz abdecken. Aber vielleicht als Bemerkung zu dem Beckenbodentraining, was man in der Schwangerschaft schon durchführen kann. Das reduziert auch Geburtsverletzungen, gerade am Damm. Und was vielleicht wichtig ist, es ist nicht kontraproduktiv. Also oft wurde gesagt, ein zu straffer Beckenboden behindert dann die normale Geburt. Das konnte man nachweisen in Studien, das ist nicht der Fall.
Also die Erkenntnis ist dann quasi Beckenbodentraining ein Leben lang in allen Lebensphasen im besten Fall. Ist ja ein wichtiger Aspekt, dass man sagt, okay, nicht nur quasi vor und nach der Schwangerschaft, sondern eben auch währenddessen, ja?
Ja, das auf jeden Fall. Aber der Beckenbodenmuskel ist eben nicht alles. Und man muss auch aufpassen, der Beckenbodenmuskel kann ja auch zu sehr verspannt sein und braucht dann andere Therapien als nur das Training. Aber wenn wir zurück zum Bindegewebe gehen, da gibt es ja dann auch, wenn die Geburt gewesen ist, das Bindegewebe eben sehr überdehnt ist. Wenn man da jetzt schaut, wie kann man dem Bindegewebe helfen? Da ist eben vielleicht ein wichtiger Punkt zu sagen, die Wochenbettzeit ist eben als Bettzeit auch geschichtlich bekannt, weil es schon eine Ruhephase braucht. Also etwas, was sehr überdehnt ist, muss eben entlastet werden. Und wenn Frauen stehen und sich also viel in dieser aufrechten Position sind, dann wirkt eben auch die Schwerkraft auf diesen arg strapazierten, auf das arg strapazierte Bindegewebe des Beckenbodens. Und das ist nicht nur gut. Für die Wochenbettzeit ist ein Wechsel aus Laufen und Liegen ganz gut, weil da die Schwerkraft nicht so sehr mitwirkt, eben viel besser als Sitzen und Stehen. Wenn man läuft, ist die Muskelpumpe aktiv, dann läuft der Stoffwechsel auch im Bindegewebe gut ab. Und wenn man liegt, ist es einfach vom Gewicht her gut entlastet. Die Frage ist, was kann man noch tun für das Bindegewebe jetzt nach der Geburt? Und da gibt es so ein paar Überlegungen. Das Besondere am Bindegewebe des Beckenbodens ist, dass es auch für Hormonwirkung zugänglich ist. Es gibt das Estriol, was wirklich hauptsächlich die Rezeptoren in der Scheidenwand hat, etwas auch in der Blase, gerade in dem Bereich, wo der Drang gemacht wird. Das weiß man sehr gut. Und man weiß auch, dass in der Stillzeit die Hormone fehlen, also gerade das Estriol fehlt, weil das Progesteron überwiegt, das braucht man für das Stillen. Das ist aber fürs Gewebe eben gar nicht so günstig. Daraus resultiert die Überlegung, ob man Estriol einfach lokal ergänzt. Es gibt keine Untersuchung zu stillenden Frauen und dem Ergänzen des Estriols, aber es gibt eine Studie, die das bei Frauen nach Brustkrebs untersucht, die auch unter Therapie sind, sodass alle Estriolrezeptoren im Körper geblockt sind. Und da hat man nachgewiesen, dass nur am Beginn der Therapie mal systemisch was nachzuweisen ist. Überträgt man das auf stillende Frauen, kann man sagen, sie können, zumindest wenn sie Probleme haben, den Beckenboden mit einer lokalen Hormontherapie mit Estriol wahrscheinlich verbessern. Viele Frauen haben eben auch eine Drangproblematik der Blase. Auch die kann mit dem Estriol sicher günstig beeinflusst werden. Es gibt aber keine wissenschaftlichen Studien dazu. Häufig ist die Frage, was kann man sonst machen? Ernährungstechnisch zum Beispiel. Man weiß, dass Vitamin C die Kollagenproduktion anregt und man weiß, dass Eugenol, das sekundärer Pflanzenstoff, der besonders in Petersilie zum Beispiel vorkommt, dass Vitamin B3 bestimmte Mineralien die Kollagene fördern. Insgesamt muss man sagen, dass eine gesunde Ernährung wahrscheinlich einfach schon eine ganz gute Sache ist. Die Frage ist dann immer, wie viel soll man trinken? Ja, das soll ausreichend sein. Und das ist bei Frauen nach Entbindung in der Stillzeit ja immer die Frage, wie viel soll das sein? Das Gewicht ist ja erstmal ein bisschen mehr, wenn man sich an diesen üblichen 30 Millilitern pro Kilogramm Körpergewicht orientiert, ist man, glaube ich, ganz gut dabei und muss wahrscheinlich ab und zu sich mal wiegen, um zu gucken, dass es ein nicht zu viel und auch nicht zu wenig ist. Dann gibt es ja häufig die Frage nach Vitamin D. Was macht Vitamin D? Ist es günstig, das zu substituieren? Das ist die Frage, das kann man nicht genau beantworten. Es gibt eine Studie, die hat gezeigt, dass die Kraft des Beckenbodenmuskels weniger ist, wenn die Frauen einen Vitamin-D-Mangel haben. Das kann man wahrscheinlich auch auf das Bindegewebe übertragen. Man weiß auch, dass das Bindegewebe Rezeptoren für das Vitamin D hat. So ein bisschen unsicher wird dann immer, wie soll man das substituieren? Wie viele Einheiten nimmt die Mama und wie viel geht zum Kind über? Da ist man so ein bisschen unsicher. Aber so Pi mal Daumen kann man sicherlich sagen, man kann den Bedarf der Mutter errechnen, kann sicher 2000 Einheiten pro Tag ergänzen und bei den Kindern das dann eben pausieren. Das sind so die Stoffe, mit denen man das beeinflussen kann. Es gibt Untersuchungen, die uns zeigen, dass gut ein Drittel aller Frauen bleibende Probleme haben, die eben nicht nur auf dem Beckenboden, sondern auch auf das Bindegewebe zurückzuführen sind. Dass eine Senkung zum Beispiel ist ein rein bindegewebiges Problem und wir haben nach der Geburt einfach die Situation, dass der Beckenboden überdehnt ist und sich erst wieder zusammenfinden muss. Sind solche Probleme ganz lang bestehend, also auch über die Stillzeit hinweg, dann kann man das natürlich auch operieren. Das ist so ein ganz eigenes Kapitel. Es gibt viele verschiedene Operationen. Man guckt dann ganz genau, wo ist das Problem, wo muss man nachhelfen. Da vielleicht nur ein Hinweis. Es gibt zunehmend Untersuchungen, die zeigen, dass wenn Frauen danach nochmal Kinder bekommen, dass sie so ungefähr zur Hälfte wieder Probleme bekommen, die dann ja auch wieder therapierbar sind. Und das ist unabhängig davon, ob sie ihre Kinder per Kaiserschnitt oder auf normalem Wege bekommen. Genau, also das vielleicht so zu den Operationen nur ganz kurz. Aber es gibt die Möglichkeit, ich glaube, auch das ist wichtig zu wissen.
Das heißt, wenn ich jetzt selber betroffen bin, wo finde ich da jetzt bestenfalls Hilfe? Jetzt Beckenbodenzentrum auf jeden Fall eine Anlaufstelle?
Das ist auf jeden Fall eine Anlaufstelle. Ich sage mal so, aus unserem Gefühl heraus wäre es gut, schon mit dem Kinderwunsch einfach die Frauenärztin anzusprechen. Und zu fragen, so, was kann ich machen? Dann kann man eben schauen, gibt es Risikofaktoren? Ist das eine Frau, auf die wir besonders aufpassen müssen? Oder ist das eine Frau, die so ganz normal durchläuft? Dann wäre eben das Beckenbodentraining in der Schwangerschaft völlig ausreichend. Wenn man dann weiterguckt und sich die Frauen fragen, wie soll ich denn meine Kinder bekommen? Ist es besser auf normalem Wege oder ist es der Kaiserschnitt? Muss man sagen, der Kaiserschnitt schützt schon. Also es gibt weniger Frauen, die danach eine Senkung haben, aber es ist nicht so, dass es komplett schützt. Das muss man auch wissen. Es gibt einen Rechner, in dem viele Daten von Frauen sind, die ein Kind oder mehrere Kinder bekommen haben, wo man geguckt hat, was haben die dann für Probleme oder haben sie Probleme mit dem Beckenboden, muss man sie behandeln. Das heißt Your Choice. Und da gibt man verschiedene Daten ein, also wie alt man ist, wie groß man ist, wie viele Kinder man geboren hat. Gibt es Probleme wie Inkontinenz oder Senkung bei mir selbst in der Schwangerschaft oder in meiner Familie? Und daraus errechnet dieser Rechner ein Risiko und man kann selbst für sich vergleichen, wie ist der Unterschied zwischen ich würde per Kaiserschnitt entbinden oder ich würde normal entbinden. Das ist so ein ganz gutes Tool, um da so ein Risiko rauszubekommen. Und ich habe einen Kollegen in Freiburg, der sagt, so seine Idealvorstellung ist, eine Frau kommt in den Kreißsaal und hat ihre Akte und da gibt es einen grünen Punkt. Das heißt, der Beckenboden ist überhaupt nicht gefährdet. Es gibt einen gelben Punkt, wo wir wissen, auf die Frau müssen wir aufpassen. Und es gibt einen roten Punkt, wo wir dann doch mit der Frau eher über den Kaiserschnitt sprechen. Das ist eine sehr, sehr, sehr kleine Gruppe. Und zum Beispiel gehören dazu die Frauen, die unter 1,60 groß sind und Kinder gebären, die über 4000 Gramm wiegen. Zu wissen, ob ich 1,60 oder kleiner bin, das ist nicht schwer, aber zu wissen, ob ich ein Kind von 4000 Gramm bekomme, das ist halt so ein bisschen schwieriger. Im Nachhinein weiß man das, das vorher herauszufinden, ist so ein bisschen die Schwierigkeit. Aber es gibt ja schon Maße, so mit dem Ultraschall zum Beispiel, oder auch wenn man sich die Proportionen der Frau anguckt, kriegt man so einen Hinweis. Also das sind die Frauen, die wir im Auge haben müssen, aber das ist eine sehr kleine Gruppe. Die größere Gruppe ist eben die mit dem gelben Punkt, auf die man aufpassen muss. Und da hatten wir jetzt schon praktisch diese Risikofaktoren besprochen, die man in der Schwangerschaft beeinflussen kann. Und dann gibt es aber auch Dinge, die man während der Geburt beachten kann. Also eine Austreibungsphase, die nicht zu lang ist, die sollte nicht über 2 Stunden gehen. Und vaginal-operative Entbindungen, also eine Sauglocke oder eine Zangenentbindung, erhöhen natürlich das Risiko für Beckenbodenfunktionsstörung. Aber es gibt eben Punkte in der Geburtshilfe, da geht es nicht anders. Da muss das Kind irgendwie kommen und manchmal braucht man die Hilfe. Die Aufmerksamkeit, sich um diese Frauen dann hinterher mehr zu kümmern, das wäre ganz gut. Und dann gibt es die große Gruppe der Frauen, für die das ganz gut geht, die auch eine gute Rückbildung haben, aber auch die können was tun dagegen. Also oder können was unterstützend tun für den Beckenboden in der Rückbildung.
Da haben wir jetzt schon viel über Therapiemöglichkeiten gesprochen und was man eben dann auch so als ganzheitliches System vielleicht in Angriff nehmen kann. Lass uns nochmal so ein bisschen in die Richtung Prävention vielleicht gehen. Also wie könnte ich jetzt dann präventiv eben eine Beckenbodenschwäche im besten Fall ja vorbeugen oder eben dann vermeiden? Welche Tipps hast du da?
Das Bindegewebe, was nach der Geburt überdehnt ist, wenn man dem jetzt helfen will, wieder in seine Ursprungsform zurückzufinden, hatten wir schon erwähnt, dass diese Entlastung gut ist. Und entlasten kann man für das Bindegewebe eben zum Beispiel auch mit einem Pessar. Es gibt ein Pessar, was speziell zur Entlastung und zur Unterstützung der Rückbildung des Beckenbodenbindegewebes entwickelt wurde. Die Idee dazu ist, wenn man zum Beispiel einen Bänderriss hat am Fußgelenk. Bänder sind ja auch Bindegewebe. Was man macht, ist, man trägt eine Aircast-Schiene, die stabilisiert die Knochen, hält sie eben praktisch in der Position und entlastet damit das Band, was sich so ein bisschen eingerollt hat, aber dann in Ruhe sich zusammenlegt und dann auch eine stabile Narbe bilden kann. Das ist der Gedanke, dass wir das dem Beckenbodenbindegewebe auch ermöglichen wollen. Und da gibt es das Restiphem-Pessar, was sich von anderen Pessaren unterscheidet. Pessartherapie ist im Grunde eine Therapie, ein Hilfsmittel zur Therapie von Senkungen, was die Senkung meistens eben nicht so therapiert, dass sie wieder verschwindet, weil wenn eine richtige Senkung da ist, dann ist das Bindegewebe ausgeleiert und man hilft sich eben mechanisch nur, damit es nicht aus der Scheide heraustritt, dass man es mit Pessaren in der Scheide hält. Die haben ganz unterschiedliche Formen, Tampons, Würfel, Schalen. Und es gibt kein Pessar, was für jede Frau funktioniert oder auch keins, was für jede Indikation funktioniert. Man muss das einfach ausprobieren, was einem gut tut. Die sind so konzipiert, dass sie sich auf den Beckenbodenmuskel abstützen und damit praktisch das gesenkte Gewebe in der Scheide halten. Das Restiphem-Pessar ist anders konzipiert. Das spannt sich in der Scheide auf. Es stützt sich hinter der Symphyse ab. Und es klemmt sich dann praktisch hinter den Gebärmutterhals und bringt die Scheide in so eine Streckposition, sodass die Fasern im Bindegewebe entlastet werden und auch wieder sich zusammenfinden können. Also ähnlich einem Gummiband, was so ausgedehnt ist und dann bringt man es wieder in die Form und dann kann das wieder in der Art und Weise arbeiten, wie es eigentlich arbeiten soll. Das Restiphem hat so Seitenbügel, die besonders eben die seitliche vordere Scheidenwand wieder annähert. Das hatte ich vorhin schon erzählt, dass es da so lockeres Bindegewebe gibt, was zur Symphyse hin und auch zur vorderen Bauchwand die Scheide verbindet. Und da gibt es häufig ein Problem bei Geburten, die zum Beispiel mit Sauglocke oder Zange beendet werden mussten oder auch wenn es mal Druck auf dem Bauch gibt, dieses Kristellern, was nicht unbedingt gemacht werden soll, aber manchmal eben nicht zu vermeiden ist. Und das sind immer Situationen, die dieses Bindegewebe besonders strapazieren. Und da würde das Restiphem, legt das eben dort an und nähert das an, sodass sich das wieder miteinander verbinden kann. Dadurch, dass es sich hinter dem Gebärmutterhals aufspannt, bringt es die Gebärmutter eher in die Situation, dass sie sich wieder nach vorne ablegt. Das ist bei den meisten Frauen, das nennt man, ist die Gebärmutter andeflektiert, nach vorne gekippt. Es gibt wenige Frauen, wo sie auch nach hinten kippt ist, da wird sich das auch nicht ändern. Aber für die Frauen, wo sich die Gebärmutter ist ja aufgerichtet, muss sich wieder zurückbilden. Und damit sie sich wieder nach vorne legt, bringt das Restifem, das praktisch unterstützt dieses nach vorne beugen und unterstützt damit und entlastet die Bänder, die die Gebärmutter halten. Das sind die sacrouterinen Ligamente, die am Gebärmutterhals befestigt sind und dann ins Becken ziehen und die werden dadurch eindeutig entlastet. Es hat aber auch einen therapeutischen Effekt, weil es mit einem kleineren Querbügel unter der Harnröhre liegt. Und da kann sich die Harnröhre gut abstützen. Und so wird zum Beispiel eine Belastungsinkontinenz, die ja häufig nach einer Entbindung auftritt, sofort auch therapiert, was für die Frauen als extrem angenehm empfunden wird. Auch die Belastungsinkontinenz ist ja nicht bei jeder Frau sehr ausgeprägt, aber ist eben schon störend. Wenn einem das passiert, fühlt man sich einfach gar nicht so gut dabei und wenn das dann unterstützt wird, das ist schon ganz gut. Für eine richtige Senkung wird es wahrscheinlich eher nicht ausreichen. Für leichte Senkungen ja, für größere Senkungen wird man dann wahrscheinlich eher doch ein Würfelpessar oder ähnliches benötigen oder ein Siebschalenpessar, wenn es sich nur die Gebärmutter senkt.
Okay, das heißt, ich könnte jetzt dieses Pessar, also von Restifem jetzt speziellen, dann auch selber einfach kaufen und nutzen oder bekomme ich das verschrieben von meiner Physiotherapeutin, Physiotherapeuten oder Hebamme oder Osteopathin oder wie läuft das dann? Ist es so ein allgemein zugängliches Pessar, was jeder nutzen kann und los geht's oder?
Genau, es ist zugelassen, allgemein nutzbar. Man kann es kaufen, man kann es verschreiben. Meiner Meinung nach ist es in Deutschland bisher so, dass nur Ärztinnen das verschreiben können, speziell dann eher Frauenärztinnen. Und die Empfehlung aber von den PhysiotherapeutInnen oft kommt und von den Hebammen zunehmend auch. Also da gibt es ein großes Interesse. In anderen Ländern ist das anders. In Österreich zum Beispiel sind es hauptsächlich die PhysiotherapeutInnen, die sich um dieses Thema Pessar kümmern. Aber in Deutschland ist es eher noch so in Ärztinnenhand. Man kann es aber auch freikaufen und selbstbestimmt nutzen. Die Idee ist, also es gibt zwei verschiedene Größen und die Idee ist, dass man wahrscheinlich nach der Entbindung mit der größeren Größe anfängt und auf die kleinere umsteigt. Aber auch da gilt, dass was passt und gut sitzt und sich gut anfühlt, ist einfach das Schlagende. So sollte man das dann tun. Es gibt eine Kollegin in Ulm, eine in Berlin, die eine Studie mit dem Pessar begonnen haben und geguckt haben, wie ist die Compliance? Wollen die Frauen das? Tut ihnen das gut? Und das an ganz viele Frauen verteilt haben nach der Entbindung und das dann die Frauen praktisch angeschrieben haben, es im Fragebogen ausgefüllt haben und sich dazu geäußert haben. Und die Ergebnisse sind ganz erstaunlich. Viele Frauen hatten Interesse daran. In dem neuen Leben mit Kind gibt es ganz viel Neues, da tritt das auch in den Hintergrund. Aber Frauen, die auch nur ein bisschen Probleme haben, sind dann quasi dabei geblieben und haben das Pessar auch genutzt. Und Frauen, die Beschwerden hatten mit Inkontinenz und Senkung, haben auch eine Besserung verspürt und sind auch länger dabei geblieben. Aber ganz erstaunlich ist, dass alle beschrieben haben durchweg, dass sie ein besseres Stabilitätsgefühl hatten im Unterbauch. Und das muss man sich ja vorstellen, die Organe in unserem Bauch, die schweben, die brauchen ein gutes Zwerchfell, eine gute Bauchmuskulatur, die nach der Schwangerschaft erstmal ja, ziemlich im Argen liegt, eine Rückenmuskulatur, die meistens eher entspannt werden muss, weil durch die Haltung ist die eher verspannt und der Beckenboden ist einfach so ein Stück weit offen, sodass dieses Gefühl, dass sich da was senkt, wahrscheinlich ganz, ganz, ganz viele Frauen haben, das verbessert wird mit dem Pessar und das Pessar das eben entlastet, sodass ich das besser zurückbilden kann.
Mhm. Und das trage ich dann quasi 24/7 oder ich nutze es täglich für bestimmte Zeit oder trage ich es auch nachts? Kann ich es auch kombinieren mit Beckenbodenübungen? Das sind jetzt 1000 Fragen wahrscheinlich, aber kann ich es in der Kombination vielleicht auch anwenden oder ist es dann das Therapiemittel an sich, was dann halt eben für 10 Zeitraum X angewendet wird und dann mache ich die Beckenbodenübungen separat oder wie ist da das Prozedere?
Also wir UrogynäkologInnen sind ja sehr froh, dass sich das Beckenbodentraining oder das Kümmern, die Beckenbodentherapie nach Entbindung so etabliert hat. Aber es ist auch zeitintensiv. Und wenn man eine gute Anleitung haben will und auch zur Physiotherapeutin geht, dann ist man unterwegs. Die Passartherapie, die passiert ja einfach so. Man setzt das Passar ein und hat die Therapie und muss sich da eigentlich nicht viel weiter drum kümmern. Sinnvoll ist es, es täglich zu tragen. Sinnvoll ist es, tagsüber zu tragen, weil da ja man sich eher in der aufrechten Position befindet und das ja einfach eine Stütze und Entlastung sein soll. Nachts braucht man es im Grunde nicht unbedingt zu tragen, weil diese Belastung eben nicht so groß ist, weil man liegt. Wenn Frauen das jetzt tagsüber gar nicht tragen können und sagen, ja, aber das Konzept leuchtet mir ein und ich möchte da einen Effekt haben, ist es vielleicht eine Lösung, das auch nachzutragen. Aber gedacht ist es eigentlich, tagsüber hätte den Vorteil, man entfernt es dann und die Scheidenhaut kann sich dann eben auch erholen von dieser mechanischen Reizung dieses Passars. Gedacht ist es, für die Rückbildungszeit das anzuwenden, 3 Monate, 6 Monate, wahrscheinlich sogar 9 Monate. Viele Frauen stillen ja 9 bis 10 Monate, knappes Jahr. Und für diese Phasen der Rückbildung ist das die Wochenbettzeit, da passiert wahnsinnig viel. Da reduziert sich die Gebärmutter um ein Vielfaches. Dann stagniert dann aber so diese Rückbildung auch für die Stillzeit, weil eben die Hormone fehlen und nach dem Abstillen passiert dann doch nochmal was. Also so, dass man diese Zeit, wenn einen das nicht stört und man ein gutes Gefühl damit hat, sicherlich auch eben verlängern kann.
Okay, und ich kann es auch kombinieren mit während des Sports, dass ich dann trage oder während der Beckenbodenübung.
Ja. Gerade wenn eine Inkontinenz eine Rolle spielt, kann man das beim Sport tragen. Und die Idee ist, dass der Beckenboden ja frei ist. Der kann sich bewegen und damit kann man auch Beckenbodenübungen mit dem Passar durchführen. Was unser Gedanke ist, dass man das eben auch kombiniert mit der Estriolgabe von der Scheide aus, dass das dann den zusätzlichen Effekt hat, ohne dass es dafür Studien gibt. Studien gibt es eben, also eine Studie gibt es jetzt für das Restifem-Passar, was eben wirklich da einen Vorteil zeigt.
Da kommt wahrscheinlich jetzt auch noch mehr in der Zukunft, wird es mehr in die Richtung gehen, ja. Nicht nur von Restifem, sondern eben dann.
Es gibt viel Interesse. Also es gibt in Köln eine Arbeitsgruppe, die sich eben überhaupt der Problematik annehmen und sagen, wir gucken mal, wie viele Frauen haben da Probleme. Die haben 2 große Studien, die IPAD-Studie und Moms Health-Studie, und haben zum Beispiel herausgefunden, dass nur 30% der Frauen, die Probleme haben, ihre Frauenärztinnen überhaupt ansprechen. 60% sich aber wünschen würden, dass die Frauenärztinnen sie selbst ansprechen auf die Probleme. Und das, glaube ich, ist dann auch wichtig zu wissen für die PhysiotherapeutInnen, für die Hebammen. Die Hebammen sind am dichtesten dran bei den Frauen, gerade nach der Entbindung, dass sie sensibel sind für das Thema, das Ansprechen und dann eben auch die Wege bahnen, wo man hingehen kann.
Ich glaube, wir haben ja heute auf jeden Fall einen großen Beitrag dazu geleistet, dass es ein bisschen rauskommt aus dieser Tabu-Nische und auch eben auch offen angesprochen werden kann, ne? Dass es halt eben kein Thema ist, wo man sich für schämen muss, wenn man jetzt eben eine Beckenbodenschwäche hat, sondern wirklich ganz normal ist, dass man es auch angehen sollte und kann und muss, dass es Möglichkeiten gibt. Mhm.
Ja, und dass man eben auch, wenn man keine Probleme hat, präventiv was tun kann, um die Probleme zu vermeiden. Man weiß, dass die Probleme ja meistens erst in der Zeit, wenn man keine Regelblutung mehr hat, in der Postmenopause auftritt. Und die Hoffnung ist, dass wenn wir jetzt präventiv tätig werden, dass dann viel weniger Frauen später eben überhaupt Probleme bekommen mit Senkung und Inkontinenz. Wobei man sagen muss, es ist schon ein multifaktorielles Geschehen. Und ein Punkt ist aber, den Beckenboden zu unterstützen, nach der Entbindung durch Beckenbodentraining, durch Behandlung des Bindegewebes und eben zum Beispiel auch durch die Passartherapie, das alles insgesamt die Frauen hoffentlich im weiteren Leben gesünder sein lässt, Beckenboden gesünder sein lässt.
Das heißt, wir wollen natürlich, das hast du ja gesagt, eben jetzt direkt angreifen, damit es dann eben später keine Schwierigkeiten gibt. Das ist, glaube ich, ein wichtiges Motto, was wir uns auf die Fahne schreiben sollten. Also lieber jetzt was tun, als dann in 10 Jahren oder in 20 Jahren sagen, hätte ich mal, ja. Also dranbleiben im Prinzip und ein Leben lang halt den Beckenboden trainieren auf verschiedene Arten und Weisen. Und da kann das Passar halt dann eben auch, mit unterstützen. Ja? Gibt es irgendwelche Besonderheiten bei diesem Passar? Irgendwas, was ich noch beachten muss? Oder ist es relativ einfach zu handeln? Irgendwas, wo du sagst, für diejenigen Frauen ist es jetzt eher nicht so geeignet?
Das kann man nicht sagen. Also man muss es halt einfach probieren. dadurch, dass es ja auch verordnet werden kann, ist vielleicht die Hemmschwelle, das zu probieren, auch geringer, falls die Kosten zu hoch sind, man sich das nicht leisten könnte. Für das Restifem-Pessar in der Situation, das reicht wahrscheinlich aus, wenn man es benutzt, wenn man es mit Wasser benetzt. Also man braucht nicht unbedingt Fettcreme oder so Gleitcreme, wie man das sonst in der Pessar-Therapie braucht. Aber das ist immer ein ganz gutes Hilfsmittel und eben auch TherapeutInnen, die sich damit auskennen, also PhysiotherapeutInnen, ÄrztInnen, ansprechen, wenn man damit Probleme hat, dass man einfach den Sitz mal kontrolliert oder guckt oder vielleicht eine neue Idee kriegt, welches Pessar jetzt das Richtige für einen selbst ist. Diesen präventiven Ansatz, der ist eben für das Restifem vorhanden, würden wir denken. Studien, die das dann über so ganz viele Jahre nachweisen, das wird wahrscheinlich extrem schwer werden, das so nachzuweisen, aber es ist auf jeden Fall ein guter Ansatzpunkt. Das Gewebe in der Zeit, wo es eben so ganz viel, wo noch ganz viel möglich ist, wo sich ganz viel zurückbilden kann, da zu unterstützen.
Mhm. Super, vielen lieben Dank, liebe Katrin, für diese ganzen vielen wichtigen Informationen. Ja, angefangen von, was ist der Beckenboden, was ist das Bindegewebe überhaupt, bis dann eben dann zur Pessartherapie. Wunderbar. Wir verlinken natürlich auch dann zur Restifem-Seite, wo man dann natürlich auch noch mehr Informationen finden kann und das natürlich auch direkt kaufen kann, wenn man möchte oder halt eben einfach auch sich mehr informieren kann. Also da verlinken wir gerne in den Shownotes auf jeden Fall. Vielen lieben Dank dir auf jeden Fall, dass du heute bei uns warst. Ich freue mich sehr, dass wir dieses Thema wirklich angegangen sind, ein wichtiges Thema, und es nochmal so ein bisschen aufgerollt haben. Und freue mich auf jeden Fall, wenn wir uns vielleicht an der einen oder anderen Stelle wieder nochmal treffen zum anderen Thema oder auch wieder zum Thema Beckenboden. Da gibt es noch so viel zu erzählen. Wir haben, glaube ich, noch Material für mindestens 3 Podcast-Episoden mehr. Vielen lieben Dank, dass du heute bei uns warst, liebe Katrin.
Ja, ich danke auch für die Möglichkeit, über das Bindegewebe im Speziellen mal sprechen zu dürfen.
Vielen Dank. Sehr gerne, vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Mach's gut.
Bis zum nächsten Mal.
Das war eine neue Folge des Kilea-Podcasts, deiner Begleiterin während der Schwangerschaft, zur Geburt und im ersten Lebensjahr deines Babys. Es ist so schön, dass wir dich begleiten dürfen, und wir würden uns unglaublich freuen, wenn du uns weiterempfiehlst. Wenn dir diese Folge gefallen hat, abonniere gern unseren Podcast und hinterlasse uns eine 5-Sterne-Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Hast du Feedback, Wünsche, Themenvorschläge, darfst du uns diese gern per Mail an podcast@kilea.de schicken. Unsere umfassenden Kurse zu Geburtsvorbereitung, Rückbildung, Babymassage und vielem mehr wertvolle Tipps und interessante Informationen findest du in der Kilea Schwangerschafts- und Mama-App. Du findest uns auch auf allen gängigen Social-Media-Plattformen. Die Links dazu sind in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Wir freuen uns auf dich. Von Herzen, deine Michaela und das gesamte Kilea-Team. Kennst du bereits unser Kursabo in der Kilea Mama App? Damit bekommst du Zugriff auf nahezu alle aktuellen und kommenden Kurse für die Zeit nach der Geburt. Von Wochenbett über Stillstart und Babyschlaf bis hin zu Achtsamkeit und bedürfnisorientierter Erziehung ist alles mit dabei, was du für einen grandiosen Start in euer neues Leben brauchst. Alle Themen, alle Expertinnen und alle Inhalte für das erste Jahr mit Baby findest du in deiner Kilea Mama App. Den Link zu deinem Kursabo findest du in den Shownotes. Für dich und dein Baby.